läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Eine Nacht drüber geschlafen, aber der Schock sitzt nach wie vor tief bei Fans wie Spielern über das Vorrundenaus der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar. Am Abend landete der Großteil der Mannschaft wieder zu Hause. Eine logischerweise vollkommen andere Heimkehr als noch vor gerade mal 8 Jahren, als die DFB-Elf so heimkehrte. Doch seit dem WM-Titel von Brasilien ist die Kluft zwischen Anspruch und Realität im deutschen Fußball immer weiter auseinandergegangen. Erst schleichend, aber seit nunmehr 3 großen Turnieren in Folge auf eklatante Weise. Was ist da los? Fragt Bernd Schmelzer.
Sie sind zurück, gezeichnet von einem frühen WM aus. Was bleibt, ist ein bemerkenswerter Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Unser Anspruch ist wirklich immer an die Weltspitze zu kommen. Aber natürlich, wenn man jetzt zweimal hintereinander bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist, sind wir da noch weit weg von.
Vor allem offensiv fehlt die Effektivität und der Defensive die Stabilität. Seit 8 Jahren geht das jetzt so. Rio 2014, hier ist die Welt noch in Ordnung. Das Duo Löw-Bierhoff auf dem Höhepunkt, Platz 1 in der Weltrangliste. Was folgt, ist ein rasanter Niedergang, beginnend mit dem Aus im EM-Halbfinale 2016 und dem Aus nach der Vorrunde bei der WM in Russland 2018. Gründe damals unter anderem mannschaftsinterne Querelen und die endlos Diskussionen um Mesut Özil und dessen Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Der tiefe Fall des Weltmeisters innerhalb von 4 Jahren. Beim DFB wollen sie aufräumen, und zwar richtig.
Es braucht tiefgehende Maßnahmen und es braucht klare Veränderungen.
Aber dann auch mutig sein, gewisse Entscheidungen anzugehen.
Tiefgreifende Veränderungen. Das bedeutet, Löw und Bierhoff machen weiter. Konsequenz, der nächste Tiefpunkt. 0:6 in der Nations League gegen Spanien. Löw muss gehen, allerdings erst nach dem nächsten Turnier. Die Europameisterschaft 2020 wieder raus im Achtelfinale. Von einer tiefgreifenden Veränderung ist keine Rede mehr. Immerhin, der Nachfolger ist schnell gefunden. Hansi Flick, Weltmeister Mitmacher 2014 als Assistent von Löw. So schön soll es nun wieder werden und so euphorisch reisen sie nach Katar. Der Weltmeistertitel, das ist das Ziel, das Ende. Desillusionierend, es geht weiter bergab seit 8 Jahren.
Es ist einfach so, dass man persönlich viel mit Misserfolg in Verbindung gebracht wird.
Jetzt also tiefgreifende Veränderungen?
Sie bleiben Bundestrainer.
Also von meiner Seite schon.
Können Sie ausschließen, dass es Ihr letztes Spiel im Nationaltrikot war?
Ja.
Vielleicht braucht es auch auf diesem Posten Veränderungen. Machen Sie sich dahingehend Gedanken?
Aber die Frage stelle ich mir jetzt gerade nicht. Ne?
Also Sie machen auf jeden Fall weiter?
Tja.
Im katarischen Fernsehen verabschieden sie die DFB-Auswahl höhnisch. Im Sender One Live die Antwort auf One Love. War auch diese politische Diskussion wieder Teil des Problems? Der Traum vom WM-Titel löst sich in Luft auf. Der Trend wird nicht gestoppt. Der DFB-Präsident fordert jetzt die nächste sportliche Analyse. Schlechte Abwehr, Strafraumstürmer, alles soll auf dem Prüfstand. Hört sich mal wieder nach tiefgreifenden Veränderungen an.
Und über dieses deutsche WM-Debakel sowie die Folgen daraus habe ich vor der Sendung mit dem Philosophen und Fußballexperten Wolfram Eilenberger folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Eilenberger.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Haben Sie den gestrigen Abend mittlerweile schon verdaut?
Nein, noch nicht vollständig. Er geht mir gedanklich nahe und da wird es mir gehen wie Millionen anderen Menschen auch. Aber insgesamt muss man sagen, dass das gestern ein sehr guter Abend für den Fußball war. Eben nur nicht für den deutschen Fußball.
Das heißt, eigentlich war alles nicht so schlimm. Ich meine, das war ja doch eine ganz schöne Blamage und eine Misere, das Ganze.
Ja, es war zunächst einmal eine extrem intensive Erfahrung von Abgründigkeit, von Hoffen, von Bangen, von Absurdität. Erfahrungen, wie sie eigentlich nur der Fußball global erzeugen kann. Und das war ja schön, dass diese WM auch durch die sportliche Faszination uns wieder in ihren Bann schlägt. Und dann war es eben für die deutsche Mannschaft eine Niederlagenerfahrung. Das kommt im Sport schon mal vor.
Das sehen Sie sehr sportlich jetzt, aber warum kam das vor bei der deutschen Mannschaft? Sie haben ja auch eine DFB-Trainerlizenz, Sie haben also nicht nur den Fanblick. Lag es nur an ein paar Millimetern im Parallelspiel oder war die Mannschaft einfach nicht, wie es ja auch jetzt hieß, gierig genug?
Ich glaube, beides ist wahr, aber die direkteste Erzählung ist, dass um Haaresbreite der Einzug verpasst wurde. Es ging wirklich um 1 Millimeter, vielleicht sogar nur um 1/2 Millimeter und das sind Dinge, die vorkommen. Und man muss ja sagen, dass die deutsche Mannschaft die sportliche Aufgabe, die ihr für dieses Spiel gegeben war, erledigt hat. Sie hat mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Und dass das Ausscheiden auf einem anderen Platz sich zutrug, das gibt der ganzen Note natürlich, der ganzen Angelegenheit eine extrem bittere Note. Aber es gibt Gründe, weshalb man ausgeschieden ist. Und von einem tragischen Ereignis würde ich nicht sprechen wollen, weil dafür war die Leistung dann doch zu bescheiden.
Naja, aber es ist zumindest jetzt schon die zweite Tragik hintereinander. Das frühe WM aus 2018, das galt ja noch als Ausrutscher, jetzt ist es wieder passiert. Da muss man schon fragen, welche Gründe sind das da? Waren da die Ansprüche zu hoch? Passt vielleicht unser Selbstverständnis nicht zur Realität des deutschen Fußballs?
Zunächst denke ich, dass man die Dynamik 2018 und 2022 gar nicht vergleichen kann, weil 2018 benennt den Tiefpunkt der Löw-Ära. Das war eine Abwärtsbewegung, die sich stetig abzeichnete. Und hier hat man jetzt mit der deutschen Mannschaft 2022 eine Stagnation. Es ist nicht gelungen, diese Mannschaft zu stabilisieren. Und eigentlich war sie die letzten Jahre wie die Pralinschachtel bei Forrest Gump. Man wusste nie, was als nächstes da in der Schachtel steckt. Und das waren jetzt eben 2 saure Drops. Also ich denke, es ist nicht die gleiche Dynamik. Und die Mannschaft hat auch noch Hoffnungspotenzial, hat Zukunftspotenzial. Und das kann man für die Mannschaft von 2018 so nicht sagen.
Aber wenn man quasi jetzt Angst haben muss, dass beim nächsten Turnier wieder ein saurer Drops in der Packung steckt, muss man da quasi vom Ende einer einst großen Fußballnation, die verlässlich immer performt hat bei Turnieren, sprechen?
Das ist sicher wahr. Der Nimbus oder der Mythos der Turniermannschaft, der ist jetzt erstmal weg. Dafür gibt es keine Grundlage mehr. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Erwartungshaltung an dieses Team nicht die gewesen sein konnte, dass man Weltmeister wird. Ein Erreichen des Viertelfinales wäre leistungsgemäß gewesen. Und ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit hat sich noch nicht gemäß eingepegelt auf das faktische Leistungsniveau der Mannschaft. Denn man muss sagen, wenn es einem sehr fähigen Trainer nicht gelingt, innerhalb von 2 Jahren Schwachstellen abzustellen, dann ist die Kernvermutung, dass es am Material liegt.
Dieses Material, wie Sie es nennen, also die Mannschaft an sich, der sportliche Druck auf diese Mannschaft, der war der eine Aspekt. Aber es kam ja dieses Mal wohl mehr als zuvor auch noch ein gesellschaftspolitischer Aspekt dazu. Stichwort One-Love-Binde. Wie sehr haben diese Diskussionen um Werte, um Haltung die sportliche Performance geschwächt?
Auf jeden Fall haben sie die Spieler in eine sehr unbequeme und sogar ungerechte Situation gebracht, dass sie für Verfahrensfehler einstehen mussten, dass sie zur personalisierten Mutlosigkeit wurden. Und das hat die Spieler sicher belastet. Inwieweit das kausal für das Ausscheiden war, das kann ich nicht sagen. Aber hier hat der DFB klare Fehler begangen und auch Fehler, die dann auf dem Rücken der Mannschaft ausgetragen wurden. Und das darf natürlich nicht passieren in so einer Situation.
Was müsste dann besser laufen bei einer ähnlichen Situation in der Zukunft? Was müsste der DFB dann machen? Oder sollte man vielleicht gar nicht mehr in solche Länder dann fahren, in den umstrittenen Ländern, wenn Turniere dort stattfinden?
Naja, die Haltung des DFB war die, wir haben eine gute Gesinnung und die FIFA hat eine Strategie. Der DFB hat seine verfahrenstechnischen Hausaufgaben nicht gemacht und die FIFA hat ihn auflaufen lassen. Generell denke ich, dass wir uns alle Gedanken machen müssen, ob diese Aktivismusschwemme, die durch die ganze Gesellschaft geht, wirklich jedes Feld, auch das sportliche Feld, ergreifen muss und ob es eine kluge Idee ist, politische Signale direkt auf dem Feld setzen zu wollen. Ich bin kein Freund der Idee, dass man jedes sportliche Ereignis auch zu einem politischen Ereignis auf dem Feld erklärt.
Aber Sport ist nun mal eigentlich fast immer auch politisch. Geht das überhaupt?
Ja, und die deutsche Mannschaft hat ja auch außerhalb des Feldes ganz viel getan. Sie hat sich kritisch positioniert, sie hat sich geäußert, sie hat sich sogar auf dem Feld mit dieser Mund-zu-Geste noch ein einfallsreiches Türchen offen gelassen. Aber dass man Spieler insgesamt in dieser Weise politisiert und auch nicht anerkennt, dass die FIFA im Prinzip recht hat, wenn sie sagt, wir wollen das Feld als Feld von politischen Botschaften freihalten, das verstehe ich nicht. Wir können ja nur daran denken, vor 25 Jahren haben die brasilianischen Fußballer ihre Trikots zur evangelikalen Mission genutzt. Da stand dann Jesus liebt dich drauf. Auch das war eine politische Botschaft und deren Auswirkungen sehen wir zum Beispiel jetzt in Brasilien. Also ich denke, wir sollten damit sehr schmal umgehen, weil wenn man dieses Türchen mal aufmacht, dann kriegt man es nicht mehr zu, schon gar nicht auf globaler Ebene.
Allerdings geht es bei Menschenrechten ja nicht um irgendwelche politischen oder religiösen Einstellungen, sondern um unveräußerliche Rechte.
Das mag sein, aber die Menschenrechte sind auf jeden Fall in gewissen Bereichen und in gewissen sensiblen Bereichen kulturell so, dass sie Diskussionen erzeugen, dass sie nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden können. Und das war ja auch eine Eigenartigkeit dieser ganzen Herangehensweise, insbesondere medial, dass man die Menschenrechte zu einer strikten Interaktionsbedingung für den DFB erklärt hat, in Zeiten, in denen Frau Baerbock in die Mongolei oder nach Saudi-Arabien fliegt oder in denen wir Gasdeals mit Katar machen. Gerade bei sportlichen Ereignissen muss man auch sehen, dass man globale Öffentlichkeit schafft, dass man Gemeinschaft schafft und dass das auch Dinge sind, die insgesamt kulturell wirksam bleiben können.
Sagt der Philosoph und Fußballexperte Wolfram Eilenberger. Herr Eilenberger, danke für Ihre Einschätzungen.
Ich danke Ihnen.
Wie viele russische Soldaten wirklich in dem Krieg bereits gefallen sind, in den ihr Präsident sie geschickt hat, mit seinem Angriff auf die Ukraine, das werden wir vermutlich nicht erfahren. Und was diejenigen, die den Krieg bislang überlebt haben, wirklich darüber denken, wohl auch kaum. Außer sie geraten in ukrainische Kriegsgefangenschaft. Unser Reporter Tobias Dammers hat die seltene Gelegenheit bekommen, ein Kriegsgefangenenlager zu besuchen und mit einigen russischen Soldaten zu sprechen, deren Gesichter wir zu ihrem eigenen Schutz verpixelt haben.
Stacheldraht auf den Zäunen, darüber die ukrainische Flagge. An den Mauern hängen Porträts historischer ukrainischer Persönlichkeiten. Wir sind in einem Lager für russische Kriegsgefangene. Für unseren Besuch hat das ukrainische Justizministerium dieses Lager im Westen des Landes ausgewählt. Die Kriegsgefangenen hier sind laut ukrainischen Angaben zwischen 18 und 60 Jahre alt. Wie viele es sind, wird nicht verraten. Tagsüber arbeiten sie nicht für Geld, sondern für Zigaretten und neue Kleidung. Dieser Mann aus der Ostukraine gehörte zu den prorussischen Truppen. Dem Interview hat er ausdrücklich zugestimmt. Er habe aber nie gekämpft, behauptet er, nur gekocht. Am Anfang haben sie gesagt, es gehe zu einer Übung. Sie haben viele Sachen erzählt. Wisst ihr, einer hat etwas gesagt, dann 10 etwas anderes. Nur Gerüchte. Genauer gesagt, niemand wusste, dass wir in den Krieg gehen. Rund 20 Männer teilen sich einen Schlafsaal. Die Zimmer sind feucht und kühl, aber beheizt. Es gibt Fernseh- und Waschräume. Alle 2 Wochen dürfen die Gefangenen telefonieren. Während des Interviews bleiben stets 2 ukrainische Wächter im Raum. Wir fragen, wer für den Krieg verantwortlich ist. Na, die Kommandeure natürlich. Russland. Wer sollte sonst verantwortlich sein? Ich kann euch sagen, ich wollte nicht in den Krieg ziehen. Auch dieser Mann ist mit einem Interview einverstanden. Er kommt aus Zentralrussland, Sibirien, ist 20 Jahre alt. Den Krieg nennt er Spezialoperation und gibt vor, sich an kaum etwas erinnern zu können. Was hat deine Einheit gemacht, fragen wir. Unsere Einheit? Ich weiß nicht. Ich kannte die anderen Leute nicht, habe mit keinem gesprochen. Welche Befehle hast du erhalten, fragen wir weiter. Befehle? Keine. Nur Wache stehen und aufpassen, ob Drohnen kommen. Gegen manche Gefangenen hier wird wegen möglicher Kriegsverbrechen ermittelt. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig, Kriegsgefangene andernorts gezielt umgebracht zu haben. Aber es gibt auch immer wieder Gefangenenaustausche, offenbar auch mit Männern aus diesem Lager. Mit den Haftbedingungen ist unser 20-jähriger Interviewpartner zufrieden, wie er sagt. Wurde er hier geschlagen oder misshandelt? Nein, das haben sie nicht gemacht. Sie tun uns keine Gewalt an. 3-mal am Tag gibt es Essen. Gemüse, Suppe, Brot. Und nach dem Essen eine Regel. Danke für diese Mahlzeit, müssen die Männer rufen, auf Ukrainisch.
Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Susanne.
Und da blicken wir zunächst auf eine Entscheidung der EU. Die Mitgliedstaaten verständigten sich auf einen Preisdeckel für russisches Erdöl, das auf dem Seeweg geliefert wird. Die Obergrenze von $60 pro Barrel soll von Montag an gelten. Dienstleistern, die Russland beim Export unterstützen, drohen Strafen, wenn das Öl zu teuer verkauft wird. Ziel der Maßnahmen ist eine Entspannung an den Energiemärkten. Außerdem soll Moskau nicht mehr von Preisanstiegen profitieren. Der Bundestag hat eine Reihe von Gesetzen verabschiedet. So wurde unter anderem die Übergewinnsteuer für Profite von Energieunternehmen beschlossen. Steuerliche Erleichterungen gibt es hingegen ab Januar für Betreiber kleiner Solaranlagen auf Hausdächern. Nach kontroverser Debatte stimmte die Mehrheit der Abgeordneten zudem dem sogenannten Chancenaufenthaltsrecht zu. Es soll laut Ampelkoalition Ausländern, die bislang nur geduldet sind, eine Bleibeperspektive bieten. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat es in der Gruppenphase die letzten Entscheidungen gegeben. In der Gruppe H erreichten Südkorea und Portugal das Achtelfinale. Das direkte Duell endete 2:1. Im zweiten Spiel besiegte Uruguay Ghana mit 2:0. In der Gruppe G verlor das bereits qualifizierte Brasilien gegen Kamerun 0:1. Die Schweiz kam weiter durch ein 3:2 gegen Serbien. Das entscheidende Tor erzielte Freuler in der 48. Minute.
Mit Ikonen ist es ja so eine Sache. Einerseits werden sie für ihre Verdienste gefeiert, andererseits werden sie besonders kritisiert, sollte das Bild, das sie verkörpern, Risse kriegen. Sie steht wie keine andere in Deutschland für den Kampf für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Alice Schwarzer musste dafür viel Gegenwind aushalten, doch inzwischen kommt er nicht nur von ihren Gegnern. Morgen wird Alice Schwarzer 80 Jahre alt. Birgit Pfirnig und Alexander Kumpf über eine streitbare Aktivistin, Journalistin und Publizistin.
Alice Schwarzer ist 35, als sie 1977 mit der Emma eine Zeitschrift an den Start bringt, von Frauen für Frauen. Sie wird auch damit zur Vorreiterin für Frauenrechte.
Der Schrei aus der Kehle von Unterdrückten ist berechtigt. Spricht man keinem anderen Unterdrückten ab. Nur die Frauen sollen immer schönartig und gelassen bleiben.
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ihr Thema. Doch mittlerweile distanzieren sich vor allem auch jüngere Menschen von ihr.
Alice Schwarzer vereinnahmt der Feminismus für sich. Wir sind jetzt nicht mehr in den 60er Jahre, 70er Jahre, sondern wir sind in 2022. Und ich glaube, sie scheint auch nicht mitgegangen zu sein mit diesen Entwicklungen.
Auch beim Thema Transsexualität eckt sie an. Schwarzers Vorwurf, Transsexualität würde zunehmend zum Massenphänomen. Jungen Menschen würde es zu früh ermöglicht, ihre Geschlechterrollen zu wechseln. Das sehen queere Menschen wie die 33-jährige Madeline als Angriff auf ihre neuen Freiheiten.
Ich bin selbst Feministin von Herzen, ich bin selbst Lesbe und ich bin dankbar dafür, dass schon seit den 70ern Menschen wie Alice Schwarzer auch gesagt haben, ich bin da Gesicht für die Medien, für die Rechte, um Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung. Was wir jetzt sehen und auch in den letzten Jahren, ist eine klare transfeindliche Haltung von Alice Schwarzer. Hier werden Transpersonen aus diesen Rechten ausgeschlossen.
Unverständnis auch über Alice Schwarzers Haltung zum Kopftuch muslimischer Frauen. Sie nennt es die Flagge des Islamismus. Für die Kritikerinnen eine rein europäische Sicht der Problematik.
Es ist eine Pauschalisierung, eine Bevormundung von den Frauen, also sie unterstellt den Frauen, die das Kopftuch tragen, eben eine politische Motivation, die in ganz, ganz vielen Fällen überhaupt nicht zutrifft.
Auch zu Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine äußert sich Schwarzer lautstark. Deutsche Waffenlieferungen lehnt sie ab und erntet dafür Kritik.
Das, was da jetzt passiert, ist eine wirklich sehr rohe, systematische Vergewaltigung von Frauen. Und dass Alice Schwarzer das einfach hinnehmen will und sagt Also ohne Waffenlieferung könnte man den Krieg beenden, finde ich vollkommen irre, weil ohne Waffenlieferung heißt es, dass die Russen durch das ganze Land ziehen und auch alle anderen vergewaltigen werden.
Gegenwind feuert Alice Schwarzer an, so scheint es. Doch die Kritik nimmt zu, vor allem unter jungen Menschen. Schwarzers Haltung zu westlich, zu weiß. Doch sie habe viel für die Rechte der Frauen erstritten. Da sind sich die drei Kritikerinnen einig.
Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Sven, wie wird's am Wochenende?
Ich glaube, wenn ich trüb sage, habe ich eigentlich schon alles umfassend ausgesagt. Anfangs gibt es noch ein paar Schneeflocken, winterliche Verhältnisse. Der Winter ist ja tatsächlich so ein bisschen zu uns reingerutscht. Und trotzdem muss man heute sagen, es war nicht vollkommen sonnenlos. Also die meisten haben grau gesehen, aber auf Sylt, da riss der Himmel kurz mal auf. 16.03 Uhr derzeit der Sonnenuntergang, das von Uwe Schmale aufgenommen kurz vorher. Und wenn wir als nächstes mal von oben drauf gucken auf Deutschland, mit Hilfe des Satelliten, sieht man fast alle unter der Wolkendecke. Also dieses Weiß, das sind die Wolken natürlich von oben vom Satelliten. Und in Osterfeld in Sachsen-Anhalt, ganz im Süden, gab es heute 14 cm Schnee. Also da ist tatsächlich einiges gefallen. Wie geht's weiter? Wir gucken die Entwicklung an und da sehen Sie, gerade hier Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen, südliches Brandenburg, nördliches Bayern, Franken. Also da gibt es noch weitere Schneeflocken in der Nacht, die sich dann im Tagesverlauf ein bisschen weiter nach Nordosten zurückziehen. Ganz im Norden sind ein paar Schauer drin. Sonst eben die Farbe Grau. Es gibt ein paar Wolkenlücken, gerade Richtung Oberrhein, Richtung Schwarzwald, teilweise im Bayerischen Wald. Ansonsten wird man die Sonne wohl selten sehen. Die Frühtemperaturen, die bewegen sich morgen meistens in einem Bereich zwischen minus 5 und 0 Grad. Am Rhein, im Südwesten, am Wasser, da ist es ein bisschen wärmer, bis 3 Grad plus. Ansonsten morgen Nachmittag, Markgräflerland plus 6. Für die meisten gibt es aber Werte hier, so Rhein-Main-Gebiet rein, 3 bis 5 Grad und sonst bleibt es beim Dauerfrost. Die Aussichten zeigen dann weiterhin das Wort, was ich gerne wiederhole, trüb. Temperaturen auch im Osten steigen etwa. Montag, da wird es ein bisschen nasser und in den Mittelgebirgen fällt dann wieder Schnee.
Na, das klingt dann wieder nicht ganz so trüb. Vielen Dank für diese Aussichten, Sven. Genau. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten ermittelt jetzt Kommissar Wallander und wir sagen Tschüss.
Nicht aber ohne einem ehemaligen Tagesthemenkollegen zum Geburtstag zu gratulieren. Lieber Ulrich Wickert, egal wo du jetzt sein magst, alles Liebe zum 80.
In diesem Sinne auch von mir alles Gute zu diesem runden Geburtstag, lieber Uli, und Ihnen allen wünschen wir dementsprechend jetzt eine geruhsame Nacht.